Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Busat Yam. Hallo. Wir befinden uns in einem historischen Zeitalter. Die 20er Jahre dieses Jahrhunderts werden wegweisend dafür sein, was der Mensch aus der Klimakrise macht. Das sagen Klimaexpertinnen und WissenschaftlerInnen. Und auch mit Blick auf das Pariser Klimaabkommen kann ein schon mal so ein bisschen schlecht werden. Kein großes Industrieland schafft einer Studie zufolge derzeit das Pariser Klimaziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Nachhaltigkeitsstrategien müssen her und ein Blick ins alte Japan macht zumindest ein wenig Hoffnung, denn die Edo-Zeit, benannt nach der Stadt Edo, das heutige Tokio, lehrt den Exit vom Carbon-Zeitalter. Wie das gelang, welche Handlungsempfehlungen sich daraus für uns ergeben, das kann man in der Floating University neben dem Tempelhofer Feld in Berlin erleben. Da gibt es einen sogenannten postfossilen Themenpark, auf dem 20 KünstlerInnen die Nachhaltigkeitsstrategien der Edo-Zeit ins Heute übersetzt haben. Und darüber sprach ich mit Aljoscha Begrich, der sich die Sache mit ausgedacht hat und wollte natürlich als erstes wissen, wie er diese Edo-Wirtschaft entdeckt hat.
Ja, das war eigentlich ein Zufall. Also eine Schauspielerin aus Japan, Sachiko Hara, die jetzt auch bei dem Festival oder dem Programm mitmacht, hatte davon vor, ich glaube, 10 Jahren erzählt und mein Kollege Christian Tschörner und mich hat das irgendwie sehr fasziniert und dann haben wir uns damit ein bisschen mehr beschäftigt und waren davon irgendwie sehr angetan, weil das eben ein sehr seltenes oder einzigartiges historisches Beispiel ist einer Gesellschaft, die 250 Jahre lang abgeschlossen war, also nur wirklich die Ressourcen verbraucht hat, die sie hatten und die hatten große Ressourcenprobleme und trotzdem den Lebensstandard gehalten hat und es war eben eine kulturelle Blütezeit. Also da sind sehr viele Sachen passiert, die man eigentlich erstmal nicht erwartet hätte und die für uns aber vielleicht als Vorlage dienen könnten. Und nun ist es so, dass ich war noch nie in Japan und habe auch gar keine Ahnung davon und tatsächlich auch die Leute, die wir in Japan dann erstmal angeschrieben haben und gesagt haben, hey, könnt ihr uns da helfen und wie war das denn, sind erstmal überrascht gewesen und haben gesagt, warum interessiert euch das? Also das ist ähnlich, glaube ich, als wenn jetzt jemand hier kommen würde aus Paraguay und sagen würde, was ist eigentlich mit dem Mittelalter gewesen, weil da gab es natürlich ähnliche Strategien, wie man Ressourcen sinnvoll verbraucht und wiederverwertet.
Dann lassen Sie uns doch über die Nachhaltigkeitsstrategien sprechen, bevor wir vielleicht auch noch mal ein bisschen näher auf die kulturelle Blütezeit eingehen. Denn vor allem ist sie ja geprägt durch die Sonnenenergie. Also können Sie vielleicht markieren, was Sie über das Edo-Zeitalter gelernt haben?
Ja, sehr, sehr viel habe ich gelernt. Wahrscheinlich natürlich nicht ausreichend, aber ich finde, man kann immer an einzelnen Beispielen erkennen, welche Genialität sich da wirklich entwickelt hat, wie man eben Ressourcen verbraucht und gleichzeitig mit eben einer wahnsinnigen Kreativität. Also zum Beispiel, sie hatten sehr wenig Holz und Holz war damals der einzige Rohstoff, den man hatte, um irgendwie Hitze und Energie zu gewinnen. Und dann wurde festgelegt, okay, es darf nur jeder so viel Holz verbrauchen, wie er selber aus dem Wald schleppen kann. Das durfte nicht gefällt werden, sondern nur gesammelt werden und musste dann selber getragen werden. Das heißt, es ist wirklich radikal begrenzt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zu wissen, weil das eine große Diskussion natürlich auch bei unserem Projekt ist. Was bedeutet eine Ökodiktatur? Was bedeuten ordnungspolitische Rahmen? Wie drastisch können die sein? Oder wie hilfreich? Und dann hat man damit eben in der Wohnung Feuer gemacht und an dem Feuer sich gewärmt. Also man hat nicht die Räume gewärmt, sondern man hat die Menschen gewärmt, also die Körper. Man hat sich an dem Feuer selber gewärmt. Und über dem Feuer war dann die Kochstelle, wo gleichzeitig dann eben mit der Abwärme gekocht wurde. Und da kam man dann eben zu der Idee, okay, wir kochen den Reis nur einmal in der Woche und essen dann kalten Fisch. Und zack, hat man Sushi erfunden. Und Sushi ist ja heute nun nicht ein Beispiel für die schlimme kommunistische Ökodiktatur, sondern was alle fancy und cool finden, kommt aber aus Ressourcenmangel.
Und wenn wir das jetzt übertragen, also ich habe mich gefragt, wie begeht man sozusagen eurem Park? Also was lernt man da, was man tatsächlich praktisch in sein Leben dann integrieren kann? Dann klingt es ja zwar ja idealistisch oder vielleicht auch kreativ und schön, aber doch dann zunehmend schwer, das in seinen Alltag zu integrieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir können das natürlich jetzt auch alles nicht beantworten, sondern wir können irgendwie Fragen stellen, wir können den Fokus lenken auf eine bestimmte Denkweise und uns geht es eben um diesen Mindshift. Also deswegen sagen wir auch, das ist eine Hirnwaschanlage, zu der wir einladen, freiwillig zu kommen und eben diesen Blick zu wechseln, weil ich glaube, das ist unser Hauptproblem. Unser Problem ist nicht das fehlende Wissen. Wir wissen alle, was auf uns zukommt. Wir wissen alle, dass dieser Lebensstandard nicht gehalten werden kann. Wir trauen es uns nicht auszusprechen und selbst die, die sich trauen auszusprechen, dass man eben reduzieren muss, wissen nicht, wie man das ins Handeln bekommt. Das weiß ich natürlich auch nicht, aber ich glaube oder hoffe, dass wir eben anfangen können, und das darüber Gedanken zu machen. Mehr ist es auch nicht, aber ich glaube, wenn das gelingt, ist das schon ein sehr großer Schritt. Und im ganz Praktischen, wir sind ja künstlerische Schaffende, ist das schon mal sehr spannend gewesen, mit den Künstlern zu reden und zu arbeiten und zu sagen, ja, dein Budget ist sehr begrenzt. Und zwar nicht nur in Finanzen, sondern auch eben in Material und Ressourcen, die du verbrauchen kannst.
Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Eine Sache, wenn man sich auf Ihrer Seite über die Hintergründe informieren möchte, über die Transformation, dann klingt es ja zum Teil auch paradiesisch. Also es geht um Kunst, Architektur, Minimalismus und auch Sinnlichkeit. Trotzdem ist das Zeitalter dann sehr traumatisch geendet. Können Sie das kurz vielleicht skizzieren, warum?
Ja, die japanische Kultur hatte sich eben damals abgeschottet nach außen hin, auch vor allem um kolonialen Bestrebungen der Europäer, da mal eine Grenze vorzuschieben. Und nach 250 Jahren, denen die Gesellschaft da unter bestimmten Aspekten sehr gut funktioniert hat, da gibt es auch sehr viele Punkte, die man kritisieren muss, liefen dann eben 4 amerikanische Schiffe in den Hafen ein von Edo und gaben einen Schuss ab, und damit war im Prinzip das Zeitalter geendet, weil klar war, okay, es gibt auf der Welt eben Staaten, die durch eine Industrialisierung einen Wahnsinnsvorsprung gemacht haben, und dann hat Japan den ja auch sehr schnell nachgeholt und ja zu großen imperialen Anstrengungen und industriellen auch gefolgt. Aber das ist für uns tatsächlich weniger interessant, weil wir, wie gesagt, keine Historikerinnen sind und wir wollen auch nicht die Edo-Zeit irgendwie verherrlichen und auch, glaube ich, gar nicht bewerten, sondern uns geht es wirklich darum zu gucken, was kann man davon lernen.
Mhm. Sie schreiben auch, eine notwendige Transformation wird vielfach mit Verzicht und Askese gleichgesetzt oder auch als Angriff auf die Kunstfreiheit erlebt. Da haben wir uns gleichzeitig gefragt, bedeutet denn Minimalismus Reduktion und nicht genau das? Also Verzicht hat einerseits natürlich den schlechten Ruf, bedingt aus der kapitalistischen Logik, aber ist es nicht genau darum, worum es auch geht?
Ja, also das ist ja wiederum auch historisch betrachtet sehr interessant, dass es im Mittelalter erst eigentlich diesen Wechsel gab. Bis dahin wurde vor allem durch eine Bewegung beispielsweise von Franz von Assisi ja Askese auch immer mit Freiheit gleichgesetzt. Also das Loslösen von materiellen Dingen, was es natürlich auch im Zen-Buddhismus oder so gibt, aber eben Christentum auch sehr stark war, wurde gleichgesetzt mit einer Freiheit und einer Glückseligkeit. Plötzlich war das eine sehr starke Bewegung im Mittelalter und der Papst hat darauf reagiert, um zu sagen, also tatsächlich unter Todesstrafe gestellt zu behaupten, Jesus wäre arm gewesen, was natürlich auch sehr lächerlich ist. Und dann wurde das erstmal verknüpft, dass Wohlstand und Reichtum zu Freiheit führen. Das ist ja unser Begriff davon. Je mehr ich habe, je mehr ich ausgeben kann, umso freier bin ich. Ist aber auch natürlich eine ideologische Konstruktion. Und wir glauben eben, dass natürlich kann Kunst mit engen Parametern umgehen und reagieren. Also nicht zuletzt ist die ganze Moderne extrem geprägt von der Edo-Zeit. Gropius und andere Leute haben diesen Minimalismus dann eben nach Europa gebracht und das hier ja zu so einem Fashion-Fetisch entwickelt. Und deswegen glaube ich, ist das ein Missverständnis zu sagen, sobald Kunst begrenzt ist in ihren Ressourcen, wäre die Kunstfreiheit begrenzt. Also ganz im Gegenteil.
Auf einer nur 5-stündigen Tour, da lernt man sozusagen seinen Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Und wer das durchhält, bekommt sein Geld im Wert von 22 Euro zurück. Ist dem tatsächlich so? Und gehen Sie davon aus, dass die meisten nach 2 Stunden jetzt im Herbst abbrechen?
Nee, ich gehe davon aus, dass die Leute ehrlich gesagt sogar viel länger als 5 Stunden bleiben, weil wir bieten 5 Stunden Programm an. Das sind eben unterschiedliche Performances, Workshops, aber auch Meditationen und sehr spielerische Herangehensweise. Und darüber hinaus gibt es aber eben auch einen Onsen und eine Sauna und eine Bar und eine Spielhalle. Und ich glaube, die Leute werden dann eher noch länger bleiben, weil es so viel Spaß macht. Wir haben nur gesagt, dass uns geht es nicht ums Geld. Wir haben eine öffentliche Förderung, mit der wir das glücklicherweise machen können. Und die Menschen werden am Ende, wenn sie das erfolgreich durchstanden haben, auch das Geld nicht zurückhaben wollen, weil sie verstanden haben, dass es darum nicht geht. Und wer das dann noch nicht verstanden hat und sagt, er will sein Geld wieder haben, das geht natürlich ohne Probleme.
Ein Projekt von Raumlabor Berlin und Le Dramaturge in der Floating University in Berlin neben dem Tempelhofer Feld. Über reeducate-me.com bekommt man mehr Infos. Und ich sprach mit einem der Erfinder des Themenparks, Aljoscha Begrich. Mehr Kompressor-Inhalte gibt's natürlich auch in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.